unterwegs auf diese Frage. Daniel, die Uhr. Danke. Immer wieder stoßen wir auf diese Frage. Menschen, die sagen, ja, was ist da bei euch anders, bei eurem Glauben oder was weiß ich was. Gott, ja. Für viele ist Gott so ein höheres Wesen, irgendetwas Dubioses, etwas Nebulöses, das da über unseren Häuptern schwebt oder so. Andere reden wiederum vom Herrgott und ich kenne das. Immer und immer wieder, der Herrgott und der Herrgott, steht nicht einmal der Ausdruck in der Bibel. Nicht ein einziges Mal. Aber man fragt dann, was wollt ihr denn überhaupt noch? Und viele können den Unterschied nicht sehen, weil Glauben für sie gleich Religionszugehörigkeit ist. Ich bin zum Beispiel von Haus aus katholisch. Ja, ich bin katholisch getauft, evangelisch konfirmiert worden, bin hier in Mülheim an der Ruhr zum Glauben gekommen, auch gewissermaßen auf der Straße. Ja, bin heute in einer freien Gemeinschaft zu Hause und arbeite bei der Zeltmission. Aber bei den Menschen heute, so bei den Durchschnittsleuten, gibt es eben nur katholisch, evangelisch. Nee, man hat so drei Schachteln und in die dritte wird dann alles andere reingeworfen. Und dann obendrauf steht dann ganz groß Sekte. Nee? Und man weiß eigentlich nicht, um was es in der Hauptsache wirklich geht. Wisst ihr, an Gott zu glauben, bedeutet, dass man jemanden beim Wort nimmt. Und dass man bereit ist, auf dieses sein Wort sein Leben auszurichten. So haben es meine Frau und ich zum Beispiel gemacht vor vielen Jahren. Jetzt muss ich mal gerade nachrechnen. Ja, fast 36 Jahre, dass wir uns das Ja-Wort gegeben haben. Und wir vertrauen einander. Und deswegen spricht man ja auch von der Trauung, wenn man heiratet. Ja, wir haben uns ineinander verliebt. Und wir haben Ja zueinander gesagt, sie zu mir und ich zu ihr. Und das haben wir dann vor dem Standesbeamten dann auch legitimiert. Und damit sind wir zu Eheleuten geworden. Ja, wir bauen unser Leben auch ein Stück weit auf den anderen auf. Und ich weiß, auf meine Frau, da kann ich mich immer verlassen. Der Glaube an Gott ist genauso. Gott hat zu uns schon Ja gesagt und jetzt liegt es an uns, auch zu ihm Ja zu sagen. Glauben heißt, voller Vertrauen zu sein zu diesem lebendigen Gott. Das bedeutet eigentlich, sich an diesen Gott auszuliefern. Und man kann nur dabei gewinnen. Verloren habe ich gar nichts, außer meine Schuld und Sünde und manche andere negativen Dinge. Ja, ich bin sehr dankbar, nun schon über 40 Jahre mit ihm leben zu dürfen. Glauben, ja, Gott, ja, aber Jesus, was soll man mit dem noch anfangen? Nee, andere wieder sagen, aber ich bin noch getauft, ich bin noch konfirmiert, ja, oder habe die Firmung gehabt und hat Kommunion vorher und so weiter. Ich habe doch eigentlich alles, ich bin Kirchenmitglied, ja, ich versuche die Sakramente zu halten, ja. Es gibt ja so Leute, die sagen, ich bin getauft, haben einen Taufschein, nee, ich bin konfirmiert, haben einen Konfirmandenschein. Dann, wenn sie kirchlich heiraten, haben sie auch noch einen kirchlichen Trauschein. Und wenn sie dann mal kirchlich beerdigt werden, dann haben sie auch noch den kirchlichen Beerdigungsschein. Also alle Scheine zusammen. Das ist genau das, was so Scheinchristen ausmacht. Nee? Man hat alle Scheine und meint damit auch wirklich alles zu haben. Aber Glauben ist eigentlich mehr. Und ich lese uns einmal einen Text, einen kleinen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium. Ich lese es einfach mal um des Zusammenhangs wegen. Und da geht es um die Frage nach dem ersten Gebot. Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat hinzu. Und da er wusste, dass Jesus ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete ihm, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Und das Zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Recht, Lehrer, du hast nach der Wahrheit geredet, denn er ist einer und es ist kein anderer außer ihm. Und ihn zu lieben aus ganzem Herzen und aus ganzem Verständnis und aus ganzer Seele und aus ganzer Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst ist viel mehr als Brandopfer und Schlachtopfer. Und als Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es wagte niemand mehr, ihn zu befragen. Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Das ist mir so eine Aussage, die mir sehr wichtig geworden ist. Du bist nicht fern. Und ich merke es. Viele Menschen sind sehr nahe dran. Sie sind sehr, sehr fromm. Die bemühen sich redlich. Ja, sie versuchen es mit Tugenden oder mit guten Werken oder was weiß ich, irgendwie Gott näher zu kommen. Ja, und merken doch, es reicht nicht. Man versucht es auf vielerlei Weise. Damals war es so, auch die haben es versucht auf vielerlei Weise. Nee, sie haben allerhand getan, allerhand religiöse Satzungen, sich selber auch noch auferlegt und so weiter und so weiter. Und da waren noch viele, viele Fragesteller. Eine Gruppe nach der anderen kommt zu Jesus und einige wollen ihn mit List fangen, andere waren vielleicht auch aufrichtiger. Aber es hat ihnen nichts gebracht, wenn sie das nicht getan haben, was Jesus ihnen gesagt hat. Heute kommen Leute und sagen: Ich will ein Zeichen sehen. Hat es damals auch schon gegeben. Ich möchte gerne ein Zeichen sehen. Ja, das ist nichts Neues. Das war damals auch so. Und Jesus sagt, ein ehebrecherisches Geschlecht möchte ein Zeichen sehen. Und sie bekommen kein anderes als das des Jona. Was war denn das für ein Zeichen? Da sagt der Herr Jesus ja, so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Er spricht hier von seinem Tod, von seinem Begrabensein und von seiner Auferstehung. Jetzt wird die Jona-Geschichte ja angezweifelt. Es gibt ja viele, viele moderne Theologen, die das sagen, Jona ist eigentlich nur eine fiktive Erzählung, hat es ja nie gegeben und schon gar nicht so einen großen Fisch. Und da war die kleine Luzi in der Schule, die hat dann dem Lehrer gesagt, nein, und Jona hat es doch gegeben und es ist wahr, die Geschichte. Und der Lehrer, der hat also mit der kleinen Luzi darum diskutieren wollen und irgendwann sagt die Luzi dann, wissen Sie was, Herr Lehrer, wenn ich dann mal im Himmel bin, dann werde ich den Jona fragen, wie das damals war. Und dann sagt der Lehrer zu ihr, wenn Jona nicht im Himmel ist, dann hat sie gesagt, da kannst ihn ja du fragen. Ja. Ja. Und ich denke, Luzi hat recht. Damals kamen die Sadduzäer zum Herrn Jesus. Sadduzäer, das war so diese Gruppe, die auch sehr ernst mit dem Wort Gottes umgegangen sind, die einen ernsten Gottesdienst hatten, aber sie glaubten nicht an die Auferstehung. Und der Herr Jesus, er bringt sie zum Schweigen mit der Schrift. Und er macht ihnen deutlich, ihr irret euch darum, weil ihr die Schrift nicht kennt. Ihr habt von der Bibel eigentlich ganz wenig Ahnung. Und das kriegt nun dieser Oberste, von dem ich gerade gelesen habe, mit. Und er freut sich darüber. Ja, er hat gehört, wie sie miteinander stritten und er trat hinzu. Ja, und dieser Mann, ein Oberster unter den Juden, man würde heute sagen, Mitglied im Bundestag wahrscheinlich und ein Schriftgelehrter, also ein sehr, sehr kluger und weiser Mann. Aber auch er kam scheinbar nicht mehr mit den Satzungen und mit diesen Dingen zurecht, die man da hatte und er entschloss sich, zu Jesus zu gehen, ihn zu befragen. Aber irgendwie scheint mir dieser Mann auch ein wenig spitzfindig zu sein. Ja, denn in der Parallelstelle im Matthäus-Evangelium lesen wir, und es fragte ein aus ihnen ein Gesetzeslehrer und versuchte ihn, irgendwie so beim falschen Zungenschlag zu erwischen, um zu sagen, du bist nicht Gottes Sohn, kannst gar nicht sein, du kannst gar nicht der Messias sein. Ein Ding der Unmöglichkeit, wer sich so verhält wie du. Nee? So stelle ich mir das vor. Die Frage ist also tatsächlich, wieso ist er eigentlich ein Gegner des Herrn Jesus? Nun eben, weil er den Herrn versucht hat. Der hat vielleicht so mit Spitzfindigkeit etwas mehr im Verborgenen das getan, was andere ganz offen getan haben. Aber er hat ganz schnell gemerkt, gegen Jesus komme ich nie an. Dieser Jesus ist anders. Ja? Und ich habe mir gedacht, meine Zeit, sind wir denn viel besser? Ist einer von uns denn irgendwie besser? Ja, denn das, was dieser Oberste in seinem Herzen war, sind wir alle doch auch ein Stück weit. Wir sind getrennt von Gott durch die Sünde. Wir haben wenig Ahnung von Gott. Nach Gott fragt der Mensch heute ja kaum noch. Ja, und dabei sehnt sich unser Innerstes nach diesem lebendigen Gott. Wir schreien buchstäblich danach. Denn all unser Jagen nach Liebe, nach Glück, Geborgenheit, nach Sicherheit ist im Grunde genommen ein Ausdruck unserer Seele in ihrer Suche nach dem ewigen Gott. Aber wir haben es am ersten Abend schon gehört, der natürliche Mensch aber nimmt nichts an, was des Geistes Gottes ist. Der kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Ja? Der Mensch ohne Jesus Christus ist im Grunde von Gott getrennt und die Bibel nennt ihn sogar einen Feind Gottes. Aber Gott liebt uns und er hat seinen Sohn auf diese Erde gesandt. Ja? Und da sagt uns die Bibel, denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, wie viel mehr werden wir, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Ich habe gemerkt, Satan ist sehr religiös. Der ist ja nicht ein Atheist, ganz sicher nicht. Die Bibel sagt, die Teufel glauben auch und zittern. Und er ist der Vater aller Religionen. Religion ist etwas Ähnliches, kommt ja aus diesem Wort religare, ja, was so viel bedeutet wie Rückerinnerung. Der Mensch erinnert sich zurück an etwas, was er einmal hatte. Er hatte ja mal Gemeinschaft mit Gott, er war ja mit Gott verbunden, damals im Paradies, und ist durch den Sündenfall von Gott losgelöst. Ja, und es macht die Bibel es uns sehr, sehr deutlich. Jeder Mensch ist religiös, jeder weiß um Gott. Und das wissen wir doch auch. Überall gibt es Religionen, ob das jetzt die Naturreligionen sind, irgendwelche Dinge, ja, ob das Hinduismus ist, Buddhismus ist oder die sogenannte christliche Religion oder der Islam oder wie immer sie auch heißen mögen, das spielt überhaupt keine Rolle. Der eine, er fällt vor Sonne und Mond und Sterne nieder, der andere vor einer Statue. Jeder Mensch weiß um die Existenz Gottes und hat sich sein eigenes Bild gemacht. Das ist das Problem. Und die Bibel sagt uns, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und da bin ich so froh, dass es dann weitergeht und werden umsonst gerechtfertigt, also im Sinne von gratis, umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, die in Christus Jesus geschehen ist. Schaut, der Herr Jesus, er ist auf diese Erde gekommen, um uns Menschen zu erretten. Schon die ersten Nachkommen Adams waren religiöse Menschen. Nee, Kain, er war ein religiöser Mensch. Nee, er hat ein Opfer gebracht von dem Erdboden, der verflucht war, aber immerhin, er hat etwas getan. Nee, es fragt mich nur nicht, wo er seine Frau hergenommen hat. Der lest mal selber in der Bibel, da steht nämlich einiges. Ja. Also sehr, sehr religiöse Leute. Paulus, beziehungsweise Saulus von Tarsus. Ein sehr religiöser Mensch und trotzdem der erste große Christenverfolger, trotzdem der, der zunächst dem Werk Gottes am meisten geschadet hat. Und er sagt es ja nachher von sich selbst, ich habe die Christen ins Gefängnis gebracht, ich habe sie dem Tod überliefert. Und es war mir eine Freude, weil ich meinte, Gott einen Gefallen zu tun. Nee? Religion, was ist das eigentlich? Ich habe da so für mich ein Bild gefunden, einmal in einem alten Buch habe ich das gelesen. Da war ein Apfelfarmer in den Vereinigten Staaten von Amerika. Der hat sich vorgenommen, ich werde die besten Äpfel züchten, die es gibt. Die schönsten, die knackigsten, die saftigsten Äpfel, die rotesten Äpfel. Naja, der ist nicht von Amerika, der ist vom Lidl, aber naja, immerhin. Nee. Und er hat sich das vorgenommen und hat auch ein gutes Produkt fertig gekriegt. Er hatte einen Freund, der ist in der Jugendzeit schon weiter weggezogen, einige hundert Meilen weiter, und dem hat er dann geschrieben, hör mal, du musst unbedingt mal meine Äpfel probieren, du musst mal meine Apfelfarm anschauen. Ich glaube, diese Plantage war so groß wie der Olga Park. Ja? Und naja, da hast du gesagt, wegen ein paar Äpfel komme ich da nicht extra dahin. Aber wenn ich mal in der Gegend bin, dann gucke ich mir das an. Und tatsächlich, eines Tages kommt der und naja, er kommt dann auch auf die Farm, ins Farmhaus, und sein Freund läuft ihm entgegen und sagt, Mensch, toll, dass du kommst. Hast du meine Apfelfarm gesehen, draußen die Plantage? Ja, habe ich gesehen, toll. Hast du wirklich was geleistet? Hast du auch schon meine Äpfel probiert? Die waren so ganz kurz vor der Ernte. Naja, sagt er, ich habe probiert. Aber ich kann dir eines sagen, so einen schlechten Apfel habe ich im ganzen Leben noch nicht gegessen. Wie? Naja, sagt er, ich bin da am Weg entlang, kilometerlang an deiner Apfelplantage vorbeigefahren und da habe ich mir halt dann vom Wegesrand da von einem Apfelbaum da einen Apfel genommen, aber das war ein Sauerampfer und ich werde im Leben keine Äpfel mehr essen. Nie mehr. Da sagt er, ach so, du hast einen Apfel genommen da vom Wegesrand. Ja, klar. Er sagt, er siehst du, die habe ich extra gepflanzt für die Spitzbuben. Denn da, ich habe mir so gedacht, wenn die diese schlechten Äpfel probieren, dann gehen sie nicht weiter rein und klauen mir meine guten Äpfel. Ne? Du hättest nur mal ein bisschen weiter hinten reingehen müssen. Schaut, und das ist mir so ein Bild für Religion geworden. Satan verkauft uns saure Äpfel. Und jetzt sagen die Leute, hör mir auf mit Religion. Ich habe den Pfarrer erlebt und ich habe den Priester gesehen und ich habe den Christen gesehen. Die alle nennen sich so, oh, ich will nie wieder was damit zu tun haben. Schau mal weiter nach hinten. Geh mal weiter rein. Frage mal nach Jesus und du wirst den Unterschied merken. Möchte ihn jemand haben? Keiner? Sina, du bist die Erste. Komm, hol den lieber. Nicht, dass dann jemand den Apfel auf die Birne kriegt. Lass den schmecken. Sag's mir nachher, wie gut er ist, dann probiere ich die anderen auch. Okay. Schaut, das ist mir so ein Bild für Religion. Und wir sollten wirklich etwas weiter hinten reinschauen. Und diejenigen, die Jesus kennen, sie sind nahe dran. Nahe, das heißt, die sind nahe gebracht. Aber die, die Jesus nicht kennen, die mögen nahe dran sein. Das war dieser Oberste hier in der Geschichte ja auch. Er steht vor diesem einen, der uns mit Gott in Verbindung bringen kann. Vor Jesus Christus. Ja, er ist der Nahebringer. Und die Bibel sagt es, denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten. Der Gerechte für den Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Er ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Ja, schaut uns dieser Oberste her, der war ein guter Beobachter. Er hat auch nachgedacht über das, was er gehört hat. Und er hat die Gnade zu sagen, recht. Lehrer, du hast nach der Wahrheit geredet. Hast du gesagt, das stimmt 100%? Da gehe ich mit dir vollkommen überein. Was war denn seine Frage? Welches ist der vornehmste oder das erste Gebot von allen? Ja, wir kennen die 10 Gebote. Aber man hat sich noch eine ganze Menge dazu gemacht und in der Bibel finden wir auch noch mehr als nur diese 10 Gebote. Ja. Und darüber haben die sich immer wieder gestritten. Das ist bis heute so. Ja. Wegen vieler Satzungen und was weiß ich nicht. Es gibt ja heute auch so viele Freibriefe, die man dann hat. Für viele ist heute Ehebruch überhaupt keine Sünde mehr. Ne. Man kann ja tun, was einem gefällt. Hauptsache es macht Spaß oder so. Man sagt, es ist alles altmodisch. Ne, was Lust macht, ist erlaubt. Warum? Weil wir Menschen uns selbst zum Maß aller Dinge gemacht haben. Das ist unser Problem. Aber der Maßstab muss außerhalb von uns sein. Ein unveränderlicher Maßstab. Es gibt ja Leute, die sagen, ach, wenn Gott heute nochmal die Bibel schreiben würde, dann würde er manches anders schreiben. Er würde sich anpassen. Glaube ich nicht. Ich will das mal mit einem banalen Beispiel verdeutlichen. Bei uns in den geschlossenen Ortschaften ist in der Regel, wenn man mit dem Auto durchfahren will, Höchstgeschwindigkeit 50 km/h. Gibt schon mal Ausnahmen, mal 60 oder 70, ja, aber in der Regel ist 50. Ab dem Ortsschild wissen wir alle, die einen Führerschein haben. Gut, wissen tun wir es, aber man hält sich so schlecht dran. Jetzt könnte man ja sagen, die fahren ja eh alle 70. Heben wir die Geschwindigkeit an, dann ist das legitim, was die Leute machen, und dann klappt es. Aber was würde passieren? Die würden alle 90 fahren. Versteht ihr? Ja, man würde also immer wieder weitergehen, ein Stück weit. Nein, was Gott sagt, das bleibt und es wird sich niemals ändern. Was muss der Herr Jesus zu den Religiösen der damaligen Zeit sagen? Wehe euch, ihr Heuchler! Ihr bemüht euch nach außen, doch! Ihr verzehntet alles, was ihr habt, sogar die Gewürze in eurem Garten. Alles tut ihr. Aber die wichtigen Dinge des Gesetzes habt ihr beiseite gelassen. Das Gericht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Das lasst ihr weg. Ihr habt eigentlich das Wort Gottes zum Teil zu einem Instrument der Knechtschaft gemacht für andere. Und das ist es nicht. Schaut, Die Menschen damals waren sehr religiös, wie viele heute auch. Und trotzdem verloren. Trotzdem weit weg von Gott. Was gibt Jesus ihm zur Antwort auf diese Frage, was ist das erste und wichtigste Gebot? Nun, weil er nach einer Frage aus dem Gesetz gefragt oder Antwort aus dem Gesetz gefragt hat, antwortet ihm der Herr Jesus mit dem Gesetz. Ja, wir wissen ja, die 10 Gebote, diese 2 Tafeln, die Mose da hatte. Und man könnte sagen, so ganz vereinfacht, die erste Tafel enthielt die Pflichten des Menschen Gott gegenüber und die andere die Pflichten des Menschen dem Menschen gegenüber. Ja? Und die erste Frage oder die erste Antwort, die der Herr Jesus gibt, die lesen wir im 5. Buch Mose in Kapitel 6. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und ich denke, das ist das Anrecht des Schöpfers an uns Menschen. Er hat uns geschaffen und er hat ein gewisses Recht an uns. Jetzt darf aber unser Gottesdienst nicht nur so ein bloßes Lippenbekenntnis sein, wie das oftmals der Fall ist. Ja, wenn man das mal so hört, dass das Glaubensbekenntnis runtergerattert wird oder irgendetwas. Nein, sondern es geht darum, wirklich Gott von Herzen lieb zu haben. Ihm das Leben anzuvertrauen. Ja, Gott sagt, du sollst das Wort Gottes beachten und binde es an deine Hände, ja, und mach es zu einem Zeichen zwischen deinen Augen. Ja, hat man auch missverstanden, ne? Da hat man sich dann zu Kästchen gemacht und hat sie sich umgeschnallt und dann Bibelverse da reingesteckt oder das sieht man immer wieder in Israel, so Holzkästchen an der Stirn. Auch da, das hat Gott nicht gemeint damit. Nein, er möchte, dass wir sein Wort beachten. Und dass wir danach handeln, dass es uns wichtig ist. Ja? Und die andere Antwort oder die andere Hälfte beantwortet der Herr Jesus mit 3. Mose Kapitel 19, Vers 18. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Puh, das ist gar nicht so einfach. Natürlich kommt dann vielleicht die Frage auf, wer ist denn mein Nächster? Die Frage hat man damals auch schon gestellt. Und da erzählt der Herr Jesus dann die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Wer ist denn mein Nächster? Ja. Die Liebe zu dem anderen ist das Summa summarum aller Gebote, denke ich. Ja. Und der Herr sagt, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur ihn zu lieben. Ja. Vergiss die Liebe nicht. Ja. Das müssen wir einfach sehen. Und die Bibel sagt es uns im 1. Johannesbrief, und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott ist Liebe. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, ja Moment, wenn Gott wirklich so lieb ist, warum gibt es dann dies und jenes in dieser Welt? Es steht nicht da, dass Gott ein Automat ist. Er ist der, der uns liebt und er möchte, dass wir ihm gehorsam sind. Und wenn wir Menschen ihm eben nicht gehorchen, haben wir keine Garantie für unser Leben. Dann wissen wir können von ihm nichts erwarten. Und trotzdem liebt er uns. Und er hat seine Liebe bewiesen in der Hingabe seines Sohnes, Jesus Christus, dort am Kreuz. Jesus gibt also die Antwort aus dem Gesetz. Aber das macht uns die Schrift auch deutlich, niemand kann das Gesetz erfüllen. So steht es im Jakobusbrief, wer das ganze Gesetz hält und eines bricht, ist das Ganze schuldig. Ist ein bisschen schwierig vielleicht zu verstehen und deswegen habe ich versucht, das mal mit einer kleinen Grafik uns darzustellen. Nehmen wir einmal an, die 10 Gebote sind eine Kette aus 10 Gliedern, ja, im Himmel verankert und wir hängen da unten dran. Also ich bin das nicht da unten, denn der ist schlanker. Ja. Wir hängen jetzt an diesen Geboten. Jetzt kann man ja sagen, gut, wenn ich das erste Gebot nicht halte, dann hänge ich ja noch an den 9 anderen. Nee, oder das 3. oder 5. oder so. Stimmt das denn? Was passiert denn, wenn ich eines nicht halte? An dieser Stelle reißt die Kette. Ja, und da spielt es überhaupt keine Rolle, welches Glied das ist, welches Gebot ich gebrochen habe. Ich bin getrennt von Gott, bin losgelöst von ihm. Das ist das Fatale, das ist das Problem, das wir haben. Ja? Und wir merken es doch, dass Gott ganz, ganz weit weg ist von uns. Nein, er ist uns eigentlich nahe. Ja? Nur wir sind weit weg von ihm. Das ist die Schwierigkeit. Ja? Getrennt durch Sünde und Übertretung. Das sagt uns die Bibel deutlich. Aber sie macht uns auch deutlich, ja, dass Gott uns rettet, nicht aus Werken, den Gerechtigkeit verbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Ja? Gott möchte uns retten und hat deshalb in Jesus alles getan. Ja, niemand kann das Gesetz erfüllen. Das haben wir also schon gemerkt. Was wir, hoppala, was ist jetzt kaputt? Naja, das ist die liebe Technik. Wer hat jemand gesagt, ich liebe die Technik, wenn sie funktioniert? Ja. Was wir brauchen, ist Veränderung von innen. Wir renovieren oft unser Leben, wir sagen, ich werde jetzt wieder fromm, ich gehe wieder zur Kirche, ja, oder sonst irgendetwas. Das ist Renovierung. Aber Gott möchte uns von innen heraus erneuern. Er möchte uns neues Leben schenken in dem Herrn Jesus Christus. Und darum geht's. Und diese Veränderung von innen geschieht da, wo wir dem Herrn Jesus unser Leben anvertrauen und er uns neues Leben schenkt. Ich habe dieses Leben bekommen mit 17 Jahren. Da habe ich dem Herrn Jesus Christus mein Leben anvertraut. Keine Ahnung von der Tragweite bis heute. Ja? Aber ich weiß, dass ich diese 40 Jahre, die ich mit Jesus lebe, ausgewirkt habe in meinem Leben, in meiner Familie. Und ich würde jederzeit diesen Schritt wieder tun. Ich will nie wieder zurück. Nie mehr ohne Jesus. Schaut, wo Jesus in unser Herz kommt, hat das für unser Leben Folgen. Da verändert sich etwas. Ja? Hat immer Folgen. Und wo er zu uns redet, hat das auch Folgen. Ja? Damals gab es auch ein Ergebnis. Ja? Die Vorhergehenden, die da waren, die Jesus irgendwie mit Spitzfindigkeiten da fertig machen wollten, die gingen stillschweigend weg. Ja? Der eine blieb da. Und ich bitte dich, bleib einfach mal stehen. Ja? Lauf dem Herrn nicht davon, sondern lass ihn einfach mal weiterreden zu deinem Herzen. Ja, aber dann bleib auch nicht einfach an dieser Stelle stehen, sondern der Herr Jesus sagt, ich bin die Tür, dann geh durch diese Tür hindurch. Das hat zwei Dinge. Das eine ist hinzugehen und das andere ist durchzugehen. Es nützt mir nichts, vor der Tür stehen zu bleiben und mal reinzugucken und sagen, oh toll. Nein, ich muss schon hindurchgehen. Das ist entscheidend. Und Jesus sagt es, ich bin die Tür. Und wenn jemand durch mich eingeht, der wird Weide finden oder der wird errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich bin die Tür. Schaut, es gibt Leute, viele, viele Menschen, die die Botschaft gehört haben und ergriffen sind, aber sie gehen nicht durch diese enge Pforte. Ja, sie entscheiden sich einfach nicht für den Herrn Jesus. Und das ist ein ganz großes Problem für sie. Sie wissen, dass sie Sünder sind und den Heiland brauchen, ja, aber sie kommen nicht bis zu ihm hin. Und dabei ist der Herr Jesus genau für die Leute gekommen. Ja, er sagt es uns doch im Lukas-Evangelium, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der ist nicht für die Frommen gekommen, für die braven Leute. Nein, sondern für die, die wissen, ich bin verloren. So kann ich nicht weiterleben. Mein Leben ist mit Gott nicht in Ordnung. Was sagt der Herr Jesus diesem Mann? Der sagt, Recht, Lehrer, du hast nach der Wahrheit geredet und wiederholt das, was Jesus gesagt hat. Jesus sagt zu ihm nicht, Mensch, du bist klasse, Junge, endlich mal ein Gerechter hier auf dieser Erde. Nein, er sagt zu ihm, du bist nicht ferne vom Reich Gottes. Du bist nahe dran, aber das wissen wir doch auch, nahe dran ist noch nicht drin, oder? Wie jemand gesagt hat, man kann einen an der eigenen Hauswand erfrieren, wenn man von außen dagegen lehnt. Drin muss man sein. Das ist doch das Entscheidende. Ja. Drin muss man sein. Wissen wir doch auch vom Fußball her spätestens, ne? Wie habt ihr denn gespielt? Oh, wir haben 10-1 Ecken gehabt. Ja, aber 1-0 verloren, ne? Da ist nichts reingegangen. Ne? Und war auch Millimeter am Tor vorbei. Zählt nicht. Zählt nicht. Ich habe mich gefragt, warum ist dieser Mann eigentlich nicht bei Jesus geblieben? Warum ist er nicht da geblieben? Da hat er eine wichtige Frage gestellt, ist zum richtigen Mann gegangen und bleibt nicht bei ihm. Warum? Ich habe keine Ahnung, ja, aber ich beobachte Menschen heute und ich merke, eins der größten Hindernisse ist die Menschenfurcht. Was werden meine Freunde sagen, meine Kollegen sagen? Was werden meine Eltern sagen, meine Familie? Was wird mein Mann, was wird meine Frau sagen? Was werden die sagen? Das ist doch die Frage, ja. Ich habe mich gefragt, ob dieser Oberste hier in unserer Geschichte dabei war, als der Herr Jesus zum Tode verurteilt wurde. Die Bibel sagt uns darüber nichts. Aber ich habe mich wirklich schon oft gefragt. Er, der die Gnade hatte, vor Jesus zu stehen, der eine entscheidende Frage stellt und eine gute Antwort bekommt. Wir hören nicht, dass er zu Jesus gekommen ist. Ein anderer Grund, weshalb viele nicht zu Jesus kommen, ist der, sie wollen sich nicht von der Welt und von der Sünde trennen. Natürlich kann Sünde auch Freude machen. Nee, das gebe ich zu. Das kann auch schon mal Freude machen. Aber es bleibt immer ein bitterer Nachgeschmack. Und für manche Lustsekunde hat einer schon seine Ewigkeit verspielt. Nee, das wissen wir doch. Andere wiederum sagen, naja, später treffe ich die Wahl. Heute noch nicht. Ich habe doch noch Zeit. Ich bin doch noch jung. Ja, ich weiß es nicht. Was wäre denn die beste Zeit, sich für Jesus zu entscheiden? Mit 70 oder 80? Ich habe festgestellt, alte Leute kommen ganz schwer zum Glauben an den Herrn Jesus. Die meisten, die sich für Jesus entschieden haben, haben es in jungen Jahren getan. Ich war damals 17. Ja. Man hat dann erst sein Leben gelebt. Man hat ganz andere Gedanken. Und wenn man dann vielleicht so weit ist, dass man sagt, Menschenskinder, jetzt könnte ich eigentlich, denkt man nicht mehr dran. Dann will man auf einmal nicht mehr. Ich erinnere mich an einen Mann, gar nicht so weit weg von hier. Seine Tochter, sein Schwiegersohn war gestern hier. Ich kenne ihn sehr gut. Der Neffe von denen, die hier waren, hat sich im Zelt bekehrt. War damals 8 Jahre alt, in der Kinderstunde. Hat er den Herrn Jesus in sein Leben aufgenommen. Dann ist er nach Hause gegangen, voller Freude, und hat sich vor seinen Opa gestellt. Der Opa, der hat gesagt, ich will nichts wissen. Na, ich sage, Opa, du musst Jesus in dein Herz aufnehmen. Und hat der Opa gesagt, lass mich in Ruhe. Da steht nun dieser kleine 8-jährige Bursche vor ihm, sein Lieblingsenkel, ne, und sagt zu dem Opa dann Folgendes, Opa, eins will ich dir sagen, wenn du mal in der Hölle bist, mach mir keine Vorwürfe, ich habe dir es gesagt. Das war die härteste Predigt, die der Mann in seinem ganzen Leben gehört hat. Er ist jetzt 94 Jahre alt und glaubt immer noch nicht an Jesus. Viele meinen, wir haben Zeit. Aber es kann so schnell gehen. Glaubt ihr, dass die Leute, die dort unten da in Thailand an diesem Fluss gelebt haben, die ums Leben gekommen sind, damit gerechnet haben, dass sie von jetzt auf nachher in die Ewigkeit befördert werden? Oder die 15.000, die jetzt bei dem Erdbeben in China umgekommen sind. Glaubt ihr, die haben gewusst, heute ist unser letzter Tag und heute schlägt unser letztes Stündlein? Das kann so schnell gehen. Ja? Schaut, die Bibel sagt uns, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Heute ist der Tag des Heils. Andere wieder, die verlassen sich auf ihre guten Werke und sagen, ich lebe nach dem Motto, tue recht und scheue niemand. Was soll mir denn eigentlich passieren? Aber die Bibel sagt es uns, aus Gnade seid ihr errettet worden durch den Glauben und das nicht aus euch, nicht aus Werken. Ja, warum denn nicht? Damit niemand sich rühmt und sagt, ich habe es allein geschafft. Ich habe Jesus gar nicht gebraucht. Das Werk, das Jesus dort am Kreuz getan hat, ich habe es nicht gebraucht. Oh Mann. Verlass dich nicht auf deine guten Werke. Du wirst enttäuscht sein. Und ich bin davon überzeugt, es wird einmal ganz schrecklich sein für die, die draußen stehen. Ja? Denn sie waren vielleicht nahe dran. Vielleicht bist du das. Na, Sigrid? Das ist ein Männlein. Jedenfalls dem Schnauzer nach. Ja? Und nehmen wir mal an, das wäre Jesus Christus. Und da kann ich jetzt sagen, schau mal, ich bin doch ganz dicht dran. So nahe dran. Aber nahe dran ist nicht drin. Die Bibel sagt, es ist entscheidend, in Christus zu sein. Ja? Darum geht es, in Christus zu sein. Erst dann habe ich das Leben. Erst dann weiß ich, dass ich errettet bin. Erst dann weiß ich, dass ich einmal bei Jesus im Himmel sein kann. Erst dann. Wie nahe dran bist du? Das ist diese Frage. Wisst ihr, es gibt so viele Mitläufer, so viele Mitmacher, ja, die werden erschrecken. Die werden einmal ganz furchtbar erschrecken. Sie werden merken, all meine Religiosität, mein Wallfahren, mein Kerzen anzünden oder egal was, gibt's in allen Religionen. Ja, irgendwelche solche Dinge, alle meine Prozessionen, alles geht an Gott vorbei. Alles. Ich weiß von einer Frau, die war 30 Mal in Medjugorje. Das ist da unten in Kroatien oder irgendwo so ein Wallfahrtsort. 30 Mal. Da habe ich gesagt, ja, gefällt es Ihnen denn dort so gut? Nein, sagt sie, aber ich habe gemerkt, immer wieder, wenn ich nach Hause kam, ich habe mein Problem immer noch. Ihr Problem war, dass sie mit ihrer Schuld nicht fertig wurde. Jetzt ist sie da hingegangen in der Hoffnung, jetzt knappt. Da fuhr sie nach Hause, sagt, jetzt endlich habe ich es geschafft. Und da war sie daheim, hat sie gemerkt, ich bin immer noch dasselbe. Es funktioniert nicht. Ja? Aus Gnade sind wir errettet worden, durch den Glauben. Das heißt, durch dieses Vertrauen an den einen, der sein Leben für uns hingegeben hat, an Jesus Christus. Ich weiß nicht, wie nahe dran du schon bist, aber entscheidend ist, dass du dein Leben dem Herrn Jesus anvertraust, dass du in Christus bist. Und ich möchte schließen mit einer Geschichte, die jetzt so, na, vielleicht knapp 100 Jahre alt ist. Es war ein Schiff ausgelaufen in England und wollte eine Kreuzfahrt machen. Der zweite Mann nach dem Kapitän, der erste Offizier, er war ein gläubiger Mann. Man war etwa ein Vierteljahr unterwegs, wollte also die Weltmeere durchkreuzen mit einigen sehr betuchten Leuten an Bord und wollte dann zurückkommen. Der Zeitpunkt der Rückreise war da und man hatte schon fast die ganze Strecke geschafft. War noch nicht mehr weit weg vom Heimathafen. Da ist dieses Schiff mit einem anderen Schiff zusammengestoßen und sehr schnell gesunken. Es gab viele hundert Tote. Unter den Opfern war eben auch dieser gläubige Offizier. Die Nachricht kam irgendwie an Land. Die Reederei benachrichtigte den Pfarrer oder Prediger der Gemeinde, wo dieser erste Offizier Mitglied war. Und man bat diesen Pastor, geh doch bitte zu der Familie und bring ihnen diese Botschaft, diese traurige Nachricht bei. Es war sehr früh morgens, noch vorm Aufstehen, als er dorthin kam. Er klingelte. Die Türe geht auf, an der Türe hing eine Girlande, ein Herzchen mit einem Bild von einem Kind gemalt, Welcome home, Daddy. Willkommen zu Hause, Papa. Die Türe springt auf und vor ihm steht ein kleines, fünfjähriges Mädchen. Sie guckt ihn an und Mama, Mama, Onkel Pastor ist draußen. Und sie kommt und sagt, ach, das ist aber schön, dass Sie kommen. Mein Mann muss jeden Augenblick nach Hause kommen. Und er wird sich freuen, dass sie ihn begrüßen. Und er kam sich vor wie ein Henker. Er stand dort an der Türe und sagt, darf ich reinkommen? Oh, bitte, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Und er hält sich dann in der Küche dort an einem Stuhl fest. Und er sagt, liebe Schwester, ich bin gekommen, dir mitzuteilen. Der Mann wird nicht kommen. Doch, 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 er kommt. Das hat mir jetzt schon telegrafiert. Und er muss jeden Augenblick nach Hause kommen. Wenn er dann ausgecheckt hat, dann wird er da sein. Und er sagt, nein, das Schiff ist nicht weit vom Heimathafen verunglückt, untergegangen. Und dein Mann ist tot. Da stürzt diese Frau zu Boden, sie rauft sich die Haare und schreit, mein Gott, so nah daheim und doch verloren. Ich weiß nicht, wie nahe dran du bist. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne die wenigsten hier. Aber ich weiß nur eines. Nahe dran ist nicht drin. Nahe dran ist nicht drin. Und es ist wirklich entscheidend, in Christus zu sein. Und deswegen komm, bitte ihn einfach in dein Leben. Wenn du sagst, naja, du hast viel geredet heute Abend, ich habe gar nicht so sehr viel kapiert. Ja, dann nimm aber diesen einen Satz mit. Herr Jesus, bitte hilf, dass ich dich finde. Du wirst staunen, wenn du das zu deinem Gebet machst, was er in deinem Herzen tut. Denn er hat gesagt, wenn er mich von Herzen sucht, dann werde ich mich finden lassen. Jesus möchte in dein Herz. Und er wird in dein Herz kommen, wenn du ihn darum bittest. Und dann bist auch du in Christus. Und die Bibel sagt, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Die alten Dinge sind vergangen. Und siehe, alles ist neu geworden. Ich möchte gerne beten. Und wer aufstehen kann, der möchte bitte aufstehen. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir herzlich dafür danken, dass du in deinem Wort zu uns redest. Wir danken dir, dass du uns deutlich machst, dass du der Weg zu Gott bist und dass jeder, der will, zu dir kommen darf. Herr, wir haben uns heute Abend die Frage gestellt, ich glaube doch auch an Gott. Was fehlt mir noch? Wir haben gemerkt, dass der Glaube allein an einen fernen Gott nichts nützt, sondern dieses Vertrauen, diese Hingabe an dich, der du für uns am Kreuz von Golgatha gestorben bist, der du auferstanden bist und lebst. Dieser Glaube rettet. Herr Jesus, danke, dass jeder, der will, zu dir kommen darf, auch an diesem Mittwochabend. Wir danken dir, Herr, dass du nicht ein ferner Gott bist, sondern ganz nahe. Gott kommt dir entgegen, haben wir vorhin gesungen. Ja, du bist uns so weit entgegengekommen, dass du für unsere Schuld und Sünde dort am Kreuz gestorben bist, dass du dein Blut und Leben hingegeben hast für uns als Lösegeld für viele. Herr Jesus, danke, dass jeder, der will, dich finden kann, dass jeder kommen darf, so wie er ist. Du hast alles getan, was notwendig war, um uns mit einem dreimal heiligen Gott zu versöhnen. Hab vielen Dank dafür. Amen. Ja, nehmen wir nochmal Platz und der Chor, ihr dürft nochmal aufstehen.